3:3 gegen Türkei war auch schon ganz, ganz cool. Da habe ich zwischendurch mal so durchgeflippt.
Und wie viele Leute schauen das gerade, wenn es ein Heimspiel ist?
97.
Oh, ist nicht schlecht.
Ja, es sind die ganzen alles Leute, die nicht ins Stadion, alles Leute, die nicht ins Stadion gehen, so
wie wir. Ja.
Wir wären ja heute, aber dann hat sich.
Und warum höre ich mich jetzt im Hintergrund noch zusätzlich zu dem Altona-Spiel?
Du hörst dich?
Ah, nee.
Sag nochmal was.
Ach, die beiden, die da reden, die quasi genauso dumm daher wie wir, deswegen nämlich. Jetzt verstehe ich das jetzt.
Machst du noch Moonlighting beim Altonaer Fußballclub von 1893?
Ja, weil die. Siehst du die? das ist ja genau unser Podcast.
Ich mach das hier jetzt aus, das geht nicht.
Das ist aber sehr lustig, das müsste man sich mal anhören und analysieren. Andi hat gesagt, wir sollten analytischer werden.
Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Mitpodcaster Abel Xavier Unsinn, heute zum 50. Mal.
Wuhu! Ja, hier sind wir. Schönen guten Tag.
Und wir sind hier, wo alles begann, where it all begins again, in meiner Küche.
Wundervoll.
Deshalb klingt das heute auch so schäbig, weil das hier ein bisschen halt und wir keine Küchentür haben. Und was wir heute machen und was wir jede Woche eigentlich machen seit 50 Wochen, ja stimmt nicht ganz, aber seit grob 50 Wochen, ist, dass ich eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte zu erzählen habe und Abel nicht weiß, worum es geht.
Genau, so auch heute. Ich weiß von nichts. Ich sitze bloß hier und lass mir was erzählen.
Gut, und damit er es nicht ganz so einfach hat, versuche ich ihn immer noch mit möglichst wirren oder weit hergeholten Zusammenhängen auf die falsche Fährte zu locken. Und zum Schluss reden wir meist noch über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und die Popkulturreferenzen findet ihr in unseren Shownotes verlinkt oder in unseren Playlists auf YouTube oder Spotify.
Genau, und dann muss man noch vielleicht dazu sagen, dass du zum 50. öffnen wir ein Bier.
Ja. Und zwar
Applaus.
Ein abgelaufenes Pilzbier, das ich gestern in einem Laden erstanden habe von so Craft Beer, hat man mir hier abgelaufenes Bier untergejubelt, aber
geht. Sehr gut, die Geschichten, die
wenn
wir
nächste Woche kein Podcast hochgeladen wird, dann weiß ich nicht, geht mal in die Bernstorffstraße zu dem Laden hin.
Ihr Geschichten, die hier hochgeladen, die wir hier hochladen, die sind ja auch schon abgelaufen.
Stimmt. Und heute haben wir eine kurze Folge, die nennen wir auch Fußnoten, weil wir immer noch mal Nachträge zu älteren Folgen machen. Zum Beispiel einen Nachtrag gleich vorneweg. Ich habe sie auch schon reingeschrieben, bevor du mich darauf hingewiesen hast. Wir haben da einige Schnittfehler in der letzten Folge. Die werde ich noch mal irgendwie, wenn ich die hier schneide, auch noch mal reparieren, eine neue Datei hochladen. Ja, und wenn ihr sonst irgendwelche Fehler findet oder irgendwelche Unkorrektheiten oder sogar Korrektheiten, dann meldet euch gerne über unsere Social Medias.
Und zwar, ihr könnt uns Mails schicken an geschichteungenuegend@gmail.com. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Nachricht, Direktnachricht beim Twitter schicken. Da heißen wir aber ungenugend, ohne Ü, nur mit U.
Genau.
Unter dem Hashtag findet man uns da.
Ja, und hingekriegt hat das unser Hörer S.V. und hat uns im Zusammenhang mit unserer Folge über den Big Stink von letzter Woche, beziehungsweise von 1858, auf eine britische Sendung, die auch in Deutschland läuft, auf dem Sender D-Max hingewiesen.
Ui.
Ja, Sendung heißt Rohrfrei und es geht um eine Rohrreinigungsfirma und offenbar.
Ist wirklich?
Ja.
Ach.
Ich habe dann mal nachrecherchiert, weil ich hatte ja auch noch ein paar Sachen in petto, haben wir dann noch nicht mehr reingekriegt in die Folge. Das Thema Abwasser beschäftigt die Untertanen ihrer Majestät schon jetzt gerade aktuell ziemlich und über die letzten Jahre und hatte auch für einige Schlagzeilen gesorgt. Und das habe ich zwei Sachen. Und das eine ist der ab den 2000ern vorkommende sogenannte Fatberg. Also wie
Iceberg. Davon habe ich gehört.
Ja.
Dass nämlich irgendwie sich so Müll und Gammelpfropfen sich in der Kanalisation festsetzen und sie deswegen verstopfen.
Ganz genau. Das sind Sachen, die in der Kanalisation, also meistens im Klo landen, die nicht ins Klo gehören.
Ja.
Feuchttücher, Speisereste, Verhütungsmittel,
Zeugs.
Alles Mögliche und vor allem Fett. Altes Fett. Der, oh Gott, ich weiß nicht, ob das schon jetzt irgendwie Klassismus ist oder ob man das. Der Brite frittiert dem Klischee ja nach, ja gerne. Fish and Chips und so, habt ihr schon mal gehört. Und wenn das Frittierfett dann nicht mehr verwendbar ist nach ein paar Nutzungen, wird es immer noch mal 2 Wochen verwendet und dann wird es entsorgt und zwar nicht fachgerecht über den Hausmüll oder sonst wie irgendwelche Entsorgungsstationen, sondern übers Klo.
Ach was.
Und der erste und namensgebende Fatberg war 2013 in Kingston upon Thames, also nochmal wieder an der Themse.
Sehr schön.
Wurde da in der Kanalisation gefunden und wog 15 Tonnen.
Oh Gottes Willen, wie der wurde da gefunden?
Also ich
das lief nicht ordentlich durch.
Es lief nicht ordentlich ab, es stank. Oh, was ist denn los? Nicht, dass wieder, oh, was ist, aber wir haben doch so eine tolle viktorianische Kanalisation. Ja. Das muss doch funktionieren. Und ja, wurde nachgeguckt, 15 Tonnen Fettberg.
Bäh.
Und 2017 hatte die Londoner Kanalisation mit einem ganz besonderen Ungetüm zu tun. Unter dem Stadtviertel Whitechapel hatte sich ein Fettberg angesammelt mit 250 Meter Länge und einem Gewicht von 130 Tonnen.
250 Meter.
Was in der, wir haben ja schon mal über die Flächenmetaphern gesprochen, bei Gewichtsmetaphern natürlich der Blauwal.
Oh ja.
Und zwar ist das, also du kannst dir einen Blauwal, nein, kannst du den nicht, aber 130 Tonnen ist das Gewicht eines ausgewachsenen Blauwals. Und der UK und die Presse geben solchen Sachen natürlich auch immer gerne Spitznamen.
Okay,
und der Big Spitzname, Blob. Schon ganz gut, ich habe einen Tipp für dich. Angelehnt an eine berühmte Mordserie im Viertel Whitechapel aus der viktorianischen Zeit.
Jack the
Fat the Ripper, Fat ganz the genau. Ja, und Fat the Ripper war tatsächlich auch eine ganze, also ein Stück von Fat the Ripper war hinter Glas, also wirklich auch eingeschweißt hinter Glas, weil der immer noch total infektiös und das ist ein totaler Krankheitsherd.
Gott.
Im London Museum of London oder London Museum zu sehen.
Und da, weil die Briten das so interessiert hat, haben sie jetzt auch eine Serie aufgesetzt, wo sie Klempner begleiten.
Rohrreiniger.
Ohrreiniger.
Ja, also
wo die Little Fatties rausgespült werden.
Die was?
Die Little Fatties dann rausgespült werden.
Die Little Fatties, genau. Die Fatty Arbuckles.
Genau.
Nee, das war das eine. Also es scheint in zahlreichen Metropolen ein Problem zu sein, dass halt immer mehr so Gastromock und dass die Leute halt auch, ich glaube in dem Maße, wo sich auch so Hygiene und Pflege verändert, also Feuchttücher, ich erinnere nicht irgendwie zu meiner Kindheit, Feuchttücher benutzt oder jemals, jedenfalls Feuchttücher in Müll. So,
ja.
Habt ihr es hier auch nochmal gehört?
Schreibt euch das hinter den Löffel.
Oder mit einer E-Mail angeschrieben. die zweite Fußnote, die ich zu dieser ganzen Geschichte und Abwasser habe, ist aus der unmittelbaren Gegenwart. Denn vor rund 30, ein bisschen mehr Jahren, ist die Wasserindustrie, sowohl Frisch- als auch Abwasser, also eine der letzten großen Schweinereien des Thatcherismus, privatisiert worden. Und mit dem Brexit sind viele EU-Umweltauflagen für Unternehmen weggefallen.
Ah, wie schön für die.
Ja, dann von der Tory-Regierung aufgehoben worden, dass man jetzt nicht irgendwie, es wurde halt aufgeweicht. Ja. Was in direkter Folge dazu geführt hat, dass sich die Wasserunternehmen nunmehr einen Dreck um die Abwässer geschert haben und Großbritanniens Flüsse, Seen und Strände wieder einen rapiden Anstieg an Vergiftung, Schadstoff und Fäkalien haben.
Top.
Ja, also wir nähern uns wieder dem Big Stink, während sich die Versorgungskonzerne, die haben in den letzten Jahren, ich glaube allein im letzten Jahr 2,8 Milliarden Pfund Gewinne gemacht. Ja. Und so bin ich nur überhaupt drauf gekommen. Einer der federführenden Aktivisten hinter dieser Kampagne gegen die Scheiße ist Fergal Sharkey aus dem nordirischen Derry.
Fergal Sharkey, das ist doch ein ausgedachter Comic-Charakter.
Ich habe es im Radio gehört, bei mir hat es geklingelt bei den Namen und ich musste anhalten und lachen und Fergal Sharkey, mehrfach habe ich den Namen gerufen, denn Fergal Sharkey hatte Mitte der 80er Jahre einen großen Hit mit A Good Heart.
Oh, das musst du mir jetzt mal anspielen.
A Good Heart, these days is
hard to find. Fergie Sharkey.
Fergal,
wie würden es das?
Fergal.
Ja, also diese Iren, ein
typischer nordirischer irischer Name.
Sharkey, aber Sharkey wie?
Sharkey mit EY.
Wie Phil und Sharkey.
Wie High, genau.
Sehr schön.
Ja, Und weißt du, wo der wo er bis 1983 Sänger war?
Also der hat auch eine Band gehabt, die ich kenne.
Die einzige, die kennst du vielleicht.
Achso, also der Hit ist von ihm oder von der Band?
Also er hatte 85 als Solokünstler einen Hit. Und 83 bis 83 war er Sänger von der bekanntesten nordirischen Band. Das Lieblingslied von John Peel. Das beste Lied aller Zeiten.
Ja, die Undertones.
Die Undertones, genau.
Ah, wirklich?
Fergal Sharkey von den Undertones ist das Wasseraktivist.
Moment mal, der Undertones-Sänger hat diesen Limahl-ähnlichen Pop-Schnulzen-Song gemacht?
Ja.
Ach, schön.
Ja. Produziert von Dave Stewart von Eurythmics.
Ah ja, okay.
Also,
der Mann mit dem Bart.
Alles dabei. Und, ja.
Toll.
Fand ich eine richtig gute Fußnote.
Das ist eine super Fußnote.
Da haben wir das wieder mit aus der Geschichte lernen. Und ja, jetzt sind wir halt wieder zurück. Also die Geschichte wiederholt sich nicht als Farce, sondern als Fettberg mit 80er. Mann. Ja, gut, da haben wir jetzt viel nachzutragen. Dabei wollten wir doch eigentlich in Ruhe hier unseren 50. Geburtstag feiern.
Prost.
Mit einem Rückgriff auf heute machen wir einen Rückgriff auf unsere allerersten Anfänge. Denn heute reden wir noch mal etwas ausführlicher über Otto Witte.
Ach, wie schön, das freut mich sehr.
Gut.
Vielleicht werden sich ja die Hörerinnen und Hörer erinnern, das ist unsere allererste Folge, und das ist jetzt ja gar nicht unbedingt gewollt, aber so ist es, ja um den Spreepark ging, der seines Zeichens ein Vergnügungspark war. Und Otto Witte war doch die Geschichte mit dem Hamburger Dom und dem Unfall, oder? Ist das falsch?
Nee, das war auch Norbert Witte, der Enkel.
Ah.
In den 80er Jahren der Fahrgeschäft da betrieben hat, wo es dann zu einem schweren Unfall gekommen ist. Nee, das war der Enkel. Und das hat den Enkel ja erst dann so auf diese
schräge Bahn gebracht.
Ja, ich weiß nicht, ob der da vorher schon irgendwie ein bisschen Cutting Corners gemacht hat. Weiß ich nicht.
Aber es geht um seinen
Norbert
Opa.
Witte lebt ja auch noch. Aber Otto Witte ist tot, da können wir jetzt richtig erzählen. Der kommt am 16. Oktober 1872 in Dortmund oder Diesdorf oder Berlin-Pankow. Oder Düsseldorf oder woanders zur Welt.
Das ist ja wie mit der Currywurst, da streiten sie sich doch auch, ob die in Berlin oder im Ruhrpott auf die Welt gekommen ist.
Glaube ich nicht so, dass sich die Leute drum streiten, dass sie, das ist hier, der kommt von hier.
Achso.
Ja, denn alles, was ich jetzt erzähle, oder zumindest das meiste, das ist mit Vorsicht zu genießen. Denn für die Geschichte von Otto Witte haben wir in erster Linie als Quelle Otto Witte, und um es vorsichtig zu formulieren, er ist nicht der verlässlichste Chronist seines Lebens.
Oh, das wird spannend.
Quite the contrary. Der Historiker Michael Schmidt-Neke, in dessen fetzig-reißerisch betitelten Aufsatz Pseudologia Fantastica und Orientalismus, Albanien als imaginäre Bühne für Spiridion Gopcevic, Karl May und Otto Witte.
Ah, ich erinnere mich ganz dunkel, dass du mal so einen Abweis gemacht hast in dieser Folge, dass der Opa von diesem Hamburger Menschen auch schon so eine ganz wilde Idee hatte. Mhm. Und jetzt hast du, um das nochmal kurz zusammenzukriegen, diesen Titel. Es geht also darum, wie das Bild von Albanien genutzt wurde von Karl May, Otto Witte und noch irgendwem.
Nicht ganz. In dem Aufsatz geht es darum, wie sich es geht dann auch bei Karl May, geht es auch noch ein bisschen um Old Shatterhand und so weiter. Gerade jetzt in der aktuellen Diskussion kann man sich das halt auch mal durchlesen, inwiefern so Orientalismus und solche Sachen wie so blühende Fantasie da auch so zu beigetragen haben.
Aber wieso jetzt Albanien mit Orientalismus? Weil das schon östlich genug war früher.
Das war bis kriegen wir gleich nochmal hin. Okay. Es war nämlich bis 1812 oder 1912, ja. 1913 Teil des Osmanischen Reiches. Und bei Karl May findet sich das meines Wissens als im Land des Skipetaren.
Ah, oder? Stimmt.
Also reichte schon für Orient.
Ja? Ja.
Hinter Wien oder irgendwo mitten in Wien ging ja tendenziell der Orient in der Wahrnehmung los. So, Gopcevic und May klammer ich jetzt aus und aber er benutzt diesen schönen Begriff Pseudologia Fantastica. Und das ist diese Mischform, also sinngemäß, so wie ich es mir ins Laie erkläre, ist, wenn man sich sein eigenes Lügengebilde so gut aufgebaut hat, dass man selber anfängt zu glauben, weil davon hängt halt auch einiges ab.
Pseudologika.
Also, einfach irgendwie so lange, also dass man sich das, wenn man den gleichen Mist einfach so oft erzählt hat, dann wird es für einen selber auch wahr.
Autosuggestion.
Ja, und das passt hier total gut. Zu Otto Witte, der ist nach eigenen Angaben als Kind von zu Hause ausgerissen, mit 8 Jahren oder 12 Jahren, hat sich einem Zirkus aus der großen Zirkusdynastie Althoff angeschlossen. Und dann habe ich mal geguckt, die sind wirklich uralt. Das geht wirklich bis ins 17. Jahrhundert zurück. Oh ja. Bestimmt auch wahnsinnig viele Themen. Und er habe da als Zauberer, Artist und Wahrsager gearbeitet. Und das bei Althoff, das ergibt auch irgendwie Sinn, weil ich glaube, zu dieser Zeit waren auch schon, einfach weil das nur so eine Riesendynastie war, gab es einfach mehrere Zirkusse Althoff, so dass er sich, hatte sich auch so einer gewissen Nachprüfbarkeit, glaube ich. Nein, das war der andere Althoff.
Die Roncallis des frühen 20.
Ich glaube, ich kenne jetzt momentan aggressiv plakatiert gerade immer der Zirkus Frank, der hier in Lurup gastiert. Aber ja, Roncalli hat, glaube ich, einen größeren Namen, weil die irgendwie mal so einen WDR-Fernsehdeal gehabt haben und dann irgendwie, glaube ich, darüber nochmal so eine bundesweite Bekanntheit gehabt haben. Aber ich glaube, Althoff war so der große Zirkus über die Jahrhunderte. Egal. Weiter sei er dann als Schausteller 1912 auf dem Balkan von Räubern überfallen worden.
Während sie da auf Tour waren?
Ja. Mhm. Nach Afrika geflohen. Und von dort
vom Balkan bis nach Afrika geflohen, weil die ihn so lange verfolgt haben.
Ja, und von dort aus in die Türkei,
okay,
wo ihn schließlich der Geheimdienst angeworben habe.
Weil er sich so gut wegrennen konnte vor den Räubern aus.
Ja, wahrscheinlich. Albanien. Weil er hat ihm wahrscheinlich auch eine Geschichte erzählt. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Und KennerInnen von Geschichte ungenügend erinnert das vielleicht an die Geschichte von Emin Pascha. Also zumindest so die Stationen, Nordafrika, Albanien und
Türkei.
Türkei. Also vielleicht nochmal die Folge zu Emin Pascha, dem Gouverneur ist nichts zu schwör, mal anhören, ob sich da nicht Parallelen auftun. Und dann kommt Wittes größter Coup.
Was soll er machen für den Geheimdienst? Weißt du das schon? Weißt du das noch überhaupt? Ach,
militärische Planungen unterwandert er da. Er schleust sich irgendwo ein und bringt dann alles über bulgarischem Truppenaufmarsch und so weiter zusammen. Und er sammelt da Wissen über Militärstrategie auf dem Balkan ein, seiner Aussage nach. Und sein größter Coup war es, die Öffentlichkeit und teilweise auch heute noch JournalistInnen, die schreiben, wie viel von der Geschichte heute wahr ist, können wir nicht mehr nachprüfen. Und sich selber davon zu überzeugen, dass er im Februar 1913 für 5 Tage lang der König von Albanien war.
Ja,
und das war so. Albanien war 1912 unabhängig vom Osmanischen Reich geworden und man brauchte einen Herrscher. Und im Osmanischen Reich überlegte man, dass man den Prinz Halim Edin schicken wollte. Der sollte zwar die albanische Unabhängigkeit respektieren, aber eben doch aus dem osmanischen Herrscherhaus kommt.
So also ein bisschen marionettieren darum.
Ja, genau. Ja. Und davon bekommt Geheimagent 00 Witte Wind. Und man stellt fest, Witte sieht dem designierten König zum Verwechseln ähnlich. In einer, sagt man da Köpenickiade, wenn sich Leute eine Uniform anziehen. Jedenfalls Witte und ein Komplize gehen nach Wien und verschaffen sich in einem Kostümverleih osmanische Uniformen. Fahren nach Albanien, wo sie dann mittels gefälschter Telegramme das Kommando über eine Armeeeinheit übernehmen. Und insgesamt 5 Tage lang will Witte mit seinem Komplizen diese Charade gespielt haben. Am Donnerstag zum König ausgerufen und am Montag hätte er auch schon fliehen müssen, weil er endgültig aufgeflogen war.
Das ist toll, das ist sehr schön. Und er hat das dann aber auf eigene Kappe gemacht, ne? Weil er war doch eigentlich für die Osmanen auch im Dienste. Das heißt, er hat das irgendwie mitgekriegt und hat dann auf eigene Kappe gedacht, ich mache jetzt da den Deal.
Ich finde das total niedlich, wie du da irgendwie eine sachliche Zwecke und Motivation da rausinterpretieren
möchtest. Ja, wieso? Das war doch völlig überzeugend. Er hat das gehört und dann ist er da hingefahren.
Ja, das hätte man dabei sein müssen.
Ja, wahrscheinlich.
Und zwischendurch ist dann aber auch alles dabei. Und er bringt das auch in 2 Büchern im Unter und raus. Und da macht er alles. Truppeninspektion, Haremsinspektion, Planung eines Krieges gegen Serbien. Und Zitat von Schmidt-Neke aus dem Aufsatz über wie viel des Ganzen denn jetzt wahr ist. Bei näherer Betrachtung erweist sich der gesamte Ablauf als in jeder Beziehung vollkommen unglaubwürdig. Und ich finde, das ist ein starker Satz.
Ja, das ist gut.
Gesamt in jeder Beziehung vollkommen. Ja?
Und noch un.
Ja, und. Vollkommen unglaubwürdig. Es ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen, die ganze Geschichte.
Aber er hat das gemacht, als er wieder in Deutschland war, um Bücher zu verkaufen.
Ja, er hat dann zwei hingeschluderte autobiografische Romane, wo zwischen Ich-Erzählung und Er-Erzählung auch gewechselt wird. Die hat er mit Ghostwritern geschrieben und die sind dann dasselbe, also eine und dieselbe Geschichte ist dann zweimal erschienen.
Wann erscheinen die dann? 20er oder was?
20er, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, 29 der letzte oder in den 30ern sogar noch. Und was er dann weiterhin macht, ist als Teil einer Schaustellerbude, wo er in Uniform und Fez auftritt, steht groß oben drüber, der ehemalige König von Albanien. Und er erzählt halt immer wieder seine Geschichte, seinen orientalistischen Käse den Leuten auf dem Jahrmarkt.
Schön.
Ja. Und ja, da auch der Einstieg in das Schaustellertum, was dann der Enkel Norbert weiterführen sollte.
Ja.
Und das steht jetzt nicht bei Schmidt-Neke, aber ein paar andere Leute haben sich das nochmal angeguckt und in dieser Geschichte erstaunliche Parallelen zu dem Abenteuerroman Der Gefangene von Zender von 1894 festgestellt.
Aha.
Auch immer wieder verfilmt worden und selber nicht so richtig bekannt.
Nee, mir nicht.
Nicht Zelda, auch nicht der Prinz aus Zamunda.
Genau.
Nein, der Gefangene von Zender. Und diese Geschichte, das ist wohl die
Return to Zender. Entschuldigen Sie.
In unserer Playlist. Und das ist vielleicht nicht die erste, aber zumindest zu der Zeit das bekannteste Auftreten dieses Tropes. Typ sieht aus wie ein König oder Herrscher von woanders.
Und gibt sich aus als.
Und wird da irgendwie eingeschleust als. Und da gibt es ja wirklich 100.000 Varianten davon.
Ja, ich habe es gerade überlegt. Früheste, Ende 19. Jahrhundert, würde ich fast nicht glauben. Gibt es nicht irgendwelche Märchen vielleicht, wie sowas passiert? Keine Ahnung.
Ja, kann sein. Wenn ihr da was wisst, wo dieses, sieht aus wie jemand von woanders und wird da eingeschleust oder übernimmt da den Laden, wo es herkommt, wenn ihr da noch was habt, sagt uns Bescheid.
Diese Parallelität finde ich jetzt auch, dass dieser der Historiker, den du da zitierst oder gelesen hast, das finde ich passt ja auch sehr schön, dass er den Karl May da mit drin hat, denn ich finde, das passt so schön in diese Zeit, wo eben die Fremde noch ein bisschen näher dran ist, als sie heutzutage ist, weil heutzutage kennt man ja fast alles. Und da ist halt eben, genau, also bei Karl-May-Geschichten gibt es ja sowohl die ganze Indianer- und Geschichte da in Amerika, aber es gibt ja auch diese ganzen durch wildes Kurdistan und solche Geschichten, das ist ja auch so weit weg. Und genauso, dann hat er sich halt Albanien genommen, vielleicht ist der Karl-May auch so ein bisschen sein Vorbild gewesen in der Sache von, ich erzähle einfach mal Geschichten und jetzt bin ich es aber selbst und nicht meine ausgedachten Hatschi-Halev-Omas.
Ja, also da geht, können wir jetzt hier in der kurzen Ecke nicht machen, aber ich packe den ganzen Aufsatz, den es dankenswerterweise auch für Umme als PDF auch gibt, auch glaube ich bei der Karl-May-Gesellschaft heißen sie, glaube ich. Und da gibt es den ganzen, und da kann man sich auch nochmal diese ganze Karl-May-Geschichte, wie der sich so, und wie viel dann davon, also wie weit so Karl-Mays Autosuggestion so weit gegangen ist, dass er sich da also auch so ein bisschen Realitätsverlust hatte und dann wirklich der Old Shatterhand dann eben war. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass Witte das einfach,
weil
er hat auch sein Business dran aufgehangen und irgendwie muss er es sich selber ja glauben. Und ja, so ähnlich ist es ja.
Method Acting.
Ist es ja auch oft, ja genau, dass sich halt Leute auch in völliger Überzeugung da, dass das so richtig wäre, auf den fürchterlichsten Scheiß halt eben eintreten.
Ja, zumal, wenn sie ihr gesamte Existenz darauf aufbauen, dann müssen sie es ja vielleicht auch ein bisschen glauben, so halb. Und
ja.
Natürlich müssen sie davon ausgehen, dass sie der Geilste sind, weil sonst bricht ja alles zusammen irgendwie so, wenn sie solche Quatschgeschichten aufbauen.
Ja. Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, und ich das so, dass als abschließender irgendwie nochmal so Gedanken, wie sagt man da, nicht Gedankenstütze, Food for Thought, Essen für Gedanken, wie heißt denn, Denkanstoß,
ja,
als Denkanstoß da draußen, wenn so, was weiß ich, nimm mal so ein, dauernd als Beispiel, so ein Alex Jones,
ja.
So, der erzählt diesen ganzen Käse ja auch, aber dann macht er Feierabend, dann redet er nicht mehr, sondern redet er normal, und dann so, wieder hier so seine Rolle gespielt.
Und ja, aber der ist ja auch ein Überzeugungstäter mit seinem Zeug, was er da erzählt. Der macht es ja nicht willkürlich, sondern der ist jetzt ja nicht einer, der das nur als, ich weiß, ich kann irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker finanziell ausnehmen, sondern der erzählt es ja auch, weil er da was dran glaubt. Und dann steigert er sich da halt rein.
Ich glaube nicht, dass sich Alex Jones irgendwas glaubt. Ja, also ich weiß, okay. Lasst uns wissen, wenn ihr wenn ihr eine Meinung zur Pseudologia Fantastica von irgendwelchen Leuten habt, ob es sich darum um eine handelt oder ob das for show ist, lasst es uns wissen. Bei Witte hat es so weit geführt, dass die Berliner Behörden diesem Schwachsinn auch irgendwann, ach komm, lass den labern. Und dann durfte er, ehemaliger König von Albanien, auch wirklich in Ausweisdokumenten mit sich rumtragen.
Ja, dann
und
ist es sehr überzeugend.
Auf seinem Grabstein, er ist 1958 gestorben, also sehr alt geworden. Und auf dem Grabstein steht auch ehemaliger König von Albanien.
Schön.
Und auch heute noch schreiben irgendwelche Artikel, wenn sie bei Jahrestagen, ja, so richtig wissen wir nicht, was von der Geschichte wahr ist. Ich sag's euch, nichts. Also die Timelines passen nichts, gar nichts passt
da. Alles klar.
Ja.
Wo liegt er denn begraben?
Ohlsdorf, können wir gleich hinfahren.
Ach, in Hamburg, alles klar.
Ja, wieder für unsere nächste Exkursion.
Oh ja. Schön.
Ja, super. Schön, dass du da warst und ich hoffe, das klang einigermaßen okay hier aus der Küche. Und
schöne Grüße an die Welt da draußen.
Ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer längeren Folge. Die nehmen wir wieder remote auf. Und ja, bis dahin, bleibt uns gewogen, meldet euch, habt eine gute Zeit und glaubt mal nicht alles, was
wir hier so erzählen.
Einer mit einem Fez an der Schaustellerbude erzählt.
Genau. Tschüss. Tschüss.